Was sagt man jungen Leuten nach? Man sagt, junge Leute sind faul. Junge Leute wollen keine Verantwortung tragen. Junge Leute wollen nicht mehr so viel arbeiten. Junge Leute wollen nichts erreichen. Und grundsätzlich ist jungen Leuten alles komplett egal. Junge Leute haben eine sehr klare Vorstellung von dem, was sie wollen und sind auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen. All das sind Sachen, die jungen Menschen vorgeworfen werden. Das ist jetzt nicht nur auf die Generation Z zuzuordnen, da geht es auch um die Personen, die noch jünger sind. Ja, und ich muss sagen, also nicht jedes Klischee kann man eins zu eins so umsetzen, aber es gibt einige Dinge, die sich schon so oder so als Wahrheit herausstellen.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo Peter, grüß dich. Hey, servus, schön, Thorsten. Dass wir uns wieder treffen.
Schön, servus. Dass wir uns wieder treffen. Ja, Donnerstag Nachmittag. War schon eine harte Woche bei mir. Wie ist es bei dir so?
Nee, meine Woche war super. Keine Ahnung, wann wir die Episode ausstrahlen, aber im Moment ist Sommer in Salzburg, das ist total fein und ich habe letzte Woche was gemacht, da habe ich mich mal richtig hip und jung gefühlt, das ist total klasse, ist eh ein super Thema für heute. Ich hatte am Abend einen Termin in München, habe meinen beiden Jungs versprochen, mit ihnen zum Bayern-München-Spiel zu fahren. Für mich ist das der Horror, nicht wegen Fußball, aber wegen Bayern-München, aber was tut man nicht alles für seine Kinder? Und ich hatte aber nachmittags einen Termin in der Arbeit, den ich auch nicht habe verschieben können. Ganz viele Leute aus der Organisation, lange geplant. Hat mir ein bisschen Kopfschmerzen gekostet. Die Lösung war dann, ich fahre schon mal 50 Kilometer zum Chiemsee, setze mich dort in ein Café, mache von dort den Termin, lass die Jungs ins Wasser springen und ich habe mich, Achtung, Spoiler Alert, ich werde dieses Jahr 50 und ich habe mich mal richtig hip und jung gefühlt. Ich saß am See und habe dort eine Videokonferenz gemacht. Sensationell, da muss ich noch irgendein Posting draus machen, um so zu tun, als wäre ich jung und dynamisch. So waren meine letzten zwei Wochen, also Office und Sommer miteinander kombiniert, es könnte echt schlechter sein. Wie geht's dir?
Das klingt gut. Du, mir geht's okay, die Woche war spannend. Hat irgendwie begonnen mit Dienstag, Generalversammlung von einer Firma, die ich mitgegründet habe vor 11 Jahren, mittlerweile haben wir ziemlich spannende Diskussionen mit einem indischen Investor und geht's heiß her. Gestern habe ich dann eine Firma gegründet, gemeinsam mit einem tschechischen Geschäftspartner, mittlerweile auch online über Notarity, super, super spannend. Zwischendurch habe ich dann noch zweimal ein paar Stunden für Sindbad Social Business gearbeitet, das heißt, ich habe die Woche eigentlich 3 unterschiedliche Jobs gemacht, trotzdem sehr viel Zeit mit den Kids verbracht. Zum Thema Posting, ja, unsere Gründung ist ein bisschen chaotisch abgelaufen. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden vor der Unterschrift noch mit 5 Parteien telefonieren müssen, nebenbei den Kids Frühstück gemacht. Aber hat alles funktioniert, alles wunderbar. Ja, passt insofern. Thorsten, was machen wir heute?
Ja, klingt nach dem normalen Wahnsinn. Was machen wir heute? Du hast deine Kids angesprochen, ich habe meine Kids angesprochen. Ich habe gesagt, ich tue so, als wäre ich jung und dynamisch, als wäre ich Digital Native. Alle, die mich kennen, wissen, ich bin zwar interessiert, aber alles andere als Digital Native. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen. Leadership quasi generationenübergreifend. Wo gibt es da die großen Gaps? Gibt es die nur in den wilden Publikationen? Sind die vielleicht gar nicht so groß? Was bedeutet das eigentlich für beide Seiten? Auch natürlich wieder das Thema Leadership, Führungskraft sein und gleichzeitig Gründer, Gründerin, Eigentümerin. Auch das immer ein ganz spannendes Thema. Und wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben uns wieder jemanden eingeladen, Peter.
Genau. Wir haben einen super spannenden Gast heute dabei. Die Milena Bohnstingl. Milena hat vor einigen Jahren, in ganz jungen Jahren, ihre Marketingagentur Uneven gegründet. Wurde heuer ausgezeichnet von der WKO zur Steiermark Top 30 unter 30 Unternehmerin. Und Milena und ich, wir kennen uns seit 2 Jahren, nachdem ich in ihr Büro eingezogen bin. Herzlich willkommen, Milena. Hi.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, super cool, dass du da bist. Jetzt habe ich schon ein bisschen erzählt, was du so machst, aber Milena, sei einfach mal so lieb und stell dich mal vor, erzähl ein bisschen, was du machst. Wer bist du?
Klar, total gern. Also Milena Bohnstingel, mein Name. Ich bin als Mitgründerin und Geschäftsführerin bei Uneven vor allem für das Thema Sales und Partnership Management zuständig, aber natürlich auch für all die anderen Kleinigkeiten und Großigkeiten, wie sie sich im Unternehmeralltag nicht so auftun. Und ja, darf da unterschiedliche Hüte aufsetzen. Wir haben mittlerweile ein Team aus insgesamt 8 Personen aufgebaut und wie man sich vorstellen kann, tut sich dann natürlich im Laufe der Woche auch immer so einiges.
Sehr cool. Wir haben gerade gelernt, du hast das Büro an Peter übergeben. Der ist noch in Graz, du bist in Wien. Ich bin mir ziemlich sicher, das Team bleibt nicht bei den 8 Personen.
Ja, so ist es. Also wir haben vor knapp 2 Jahren beschlossen, dass wir unseren Grazer Standort nicht aufgeben, sondern einen weiteren Standort hinzufügen wollen. Ich bin dann nach Wien überzogen und wir haben dann in Wien weiter aufgebaut, haben aus den damals 5 jetzt 8 Personen gemacht und ja, weiterhin auf Wachstumskurs. Es ist, ja, gibt natürlich immer wieder ein paar Stolpersteine und Hürden, aber nichts, was man nicht überkommen kann, wenn man will. Und ja, so bin ich gespannt, wo die Reise sonst noch hingeht.
Super, ja, Wachstum ist ja genau das, was einen dann an den Punkt bringt, dass man sich über Leadership Gedanken machen muss. Wenn ich zu zweit mit meinem Gründungspartner da bin, dann ist das vielleicht nicht so wichtig, ab einer gewissen Größe, und vermutlich ist 8 schon die Größe, wo das wichtig ist, wird es wesentlich. Jetzt sind wir ein Leadership-Podcast, erzähl uns mal, was ist dir wichtig, wie würdest du deinen Stil beschreiben, wie ist Milena als Chefin?
Ja, also grundsätzlich, was ist mir wichtig, wie ist mein Führungsstil? Also wir bauen bei uns im Unternehmen sehr viel auf offene Kommunikation, Feedback in beide Richtungen. Eine Sache, die mir von Anfang an klar war, ist, geborene Leader gibt es kaum oder ich bin zumindest keine. Und das ist für mich harte Arbeit jeden Tag, da immer besser in meine Führungsrolle reinzuwachsen. Aber ja, war von Anfang an eine große Herausforderung. Mir ist wichtig, dass wir im Team offen kommunizieren, dass auch schwierige Themen an die Oberfläche kommen und sich im Unternehmen jeder alles sagen traut, das für unsere Arbeit relevant ist. Ich baue sehr stark auf Eigenverantwortung. Ich kann nicht jedem hinterher kontrollieren und das fühlt sich für mich auch nicht richtig an. Deshalb ist unser Unternehmen darauf aufgebaut, dass im Endeffekt jeder seinen Kram erledigt. Und man dann einfach gut drüber spricht, wenn man Unterstützung braucht. Und letztendlich das Allerwichtigste, für mich zählen Ergebnisse. Wie man dorthin kommt, der Lösungsweg an sich, ist mir nicht unbedingt wichtig. Wir sind da nicht bei der Mathe-Schularbeit, wo man seinen Lösungsweg mitdokumentieren muss. Mir ist wichtig, was am Ende des Tages da rauskommt. Und wir sind alle unterschiedlich. Niemand ist gleich und nicht jeder findet den gleichen Lösungsweg. Aber es geht ja eigentlich nicht immer um richtig oder falsch, sondern einfach nur sind wir dort, wo wir hinwollen. Und das ist ein Punkt, den ich im Unternehmen sehr stark fördere und unser Team dahingehend auch fordere, Leistung zu erbringen und Ergebnisse zu zeigen und eben nicht nur sich hinter irgendwelchen Titeln oder Arbeitsprozessen zu verstecken.
Wir haben schon mit einigen gesprochen und ich glaube, Thorsten und ich können es auch bestätigen. Den geborenen Leader gibt es nicht. Wir sind alle in unsere Rollen als Führungskraft irgendwo reingestolpert, haben hoffentlich einiges richtig und definitiv viel falsch gemacht, haben was daraus gelernt. Du hast jetzt schon ein paar sehr spannende Sachen angesprochen. Kommunikation, Eigenverantwortung, auch die Ergebnisorientierung. Jetzt bist du im Bereich Marketing tätig. Jetzt würde ich dieser Branche ein bisschen unterstellen, dass sie im Vergleich zu dem, wo jetzt der Thorsten und ich herkommen, Automotive, Technik, männerorientiert, dass das vielleicht ein bisschen eine lockerere Branche ist. Inwieweit hast du das Gefühl, dass das auch deinen Führungsstil mit beeinflusst?
Das ist ein guter Punkt und ich glaube, in vielen Bereichen ist die Marketingbranche definitiv flexibler. Wir können flexibler sein. Ich brauche zum Arbeiten nur meinen Laptop, mein Handy und ein gutes WLAN. Das spielt sich jetzt im Automotive-Bereich vielleicht in einzelnen Positionen, aber grundlegend nicht mit dem ganzen Unternehmen. Ich sehe aber schon und ich habe auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in der Branche gesprochen, nicht jeder führt seine Marketingagentur gleich automatisch sehr laissez-faire. Ich kenne viele Agenturen, die sagen, nee, wir haben sehr klare Regeln, bei uns gibt es klare Arbeitszeiten, bei uns gibt es eine Office-Policy, wo viermal die Woche ins Office gekommen wird. Das sind alles Strukturen, die natürlich vor allem von der Führungsperson abhängen. Aber ich verstehe es auch, gerade wenn man es strikter gestaltet, tut man sich in vielen Situationen als Leader einfach einfacher. Es ist, wie es ist. Wenn meine Leute 5 Tage pro Woche im Büro sitzen, wenn die alle von 8 bis 17 Uhr arbeiten, habe ich logischerweise weniger Stress, als wenn die jetzt alle ja an unterschiedlichen Arbeitsorten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Tätigkeiten durchführen. Aber der einfachste Weg ist nicht immer der richtige. Und deshalb haben wir uns dennoch dafür entschieden, sehr frei zu arbeiten. Wir haben 100% flexible Arbeitszeiten, also alles, was im österreichischen Arbeitsrecht sein darf, so machen wir es auch. Unser Team kann arbeiten, wann sie sich kreativ fühlen. Unser Team arbeitet grundlegend auch von überall aus. Graz, Wien bringt natürlich schon mal eine gewisse lokale Flexibilität, weil nicht jeder ist in Graz und nicht jeder ist in Wien. Das heißt, wir alle sehen uns nicht jede Woche. Unser Team macht aber auch Workation. Unser Team arbeitet von zu Hause aus mehr als im Büro. Wir arbeiten von Coworking Spaces aus, wir arbeiten im Café. Ja, und so haben wir schon eine gute Flexibilität, weil wir für unsere Arbeit einfach nicht so viel brauchen. Aber letztendlich ist es auch nicht das Wahre, dass man sich nie sieht oder dass man nie persönlich zusammenkommt, weil man braucht es einfach. Und ich sage es, wie es ist. Für mich persönlich ist dieses dauerhaft im Homeoffice arbeiten einfach nur anstrengend. Und ich kann es kaum erwarten, wieder in ein volles Büro zurückzuziehen.
Mhm. Ja, voll spannend. Das sind dann eh noch ein paar Punkte, da würden wir dann später noch gerne ein bisschen weiter einhaken. Ich würde jetzt gerne echt ein bisschen auf das Generationenthema zu sprechen kommen. Du bist 25, wir sind im Wesentlichen beinahe doppelt so alt wie du. Und jetzt hast du ja auch wirklich den Fokus in deiner Agentur auf Young Talent, Employer Branding. Und jetzt hast du auch ein bisschen erzählt, wie ihr arbeitet. Und ich gehe davon aus, ihr habt ein sehr junges Team. Jetzt ein bisschen mit dem Fokus auf die Generation Set. Und ich muss gleich mal gestehen, ich bin da wirklich, wirklich nicht bewandert, welche Zuschreibungen, Klischees und dergleichen es da gibt. Aber mich würde es wirklich aus deinem Mund interessieren. Was gibt es an Klischees und was trifft aus deiner Sicht da tatsächlich zu?
Klar, also für alle, die das Generationenthema generell nicht so überschauen, von der Generation Z, da spricht man jetzt von Personen, die 1995 bis ca. 2010 geboren sind. Wir sind ein sehr junges Team. Tatsächlich sind Jasmin und ich, abgesehen von einer Mitarbeiterin, die zwei Jüngsten im Unternehmen, was das jetzt weder schwerer noch leichter gestaltet, aber um das einfach ein bisschen einzuordnen. Was sagt man jungen Leuten nach? Man sagt, junge Leute sind faul. Junge Leute wollen keine Verantwortung tragen. Junge Leute wollen nicht mehr so viel arbeiten. Junge Leute wollen nichts erreichen. Und grundsätzlich ist jungen Leuten alles komplett egal. Junge Leute haben eine sehr klare Vorstellung von dem, was sie wollen und sind auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen. All das sind Sachen, die jungen Menschen vorgeworfen werden. Das ist jetzt nicht nur auf die Generation Z zuzuordnen, da geht es auch um die Personen, die noch jünger sind. Ja, und ich muss sagen, also nicht jedes Klischee kann man eins zu eins so umsetzen, aber es gibt einige Dinge, die sich schon so oder so als Wahrheit herausstellen. Was man zum Beispiel ganz klar sagen kann, junge Menschen möchten einfach nicht mehr oder tendenziell nicht mehr Vollzeit arbeiten. Man kann es jetzt nie generalisieren, aber es ist schlichtweg einfach so, dass viele junge Menschen sagen, naja, ich möchte mein Geld zum Leben haben und ich möchte aber auch Zeit haben, um dieses Geld auszugeben. Fun Fact, 82% aller Gen Z geben jedes Monat ihr gesamtes Gehalt aus. Leben Paycheck to Paycheck. Weiß ich jetzt nicht, was ihr zwar mit eurem ganzen Gehalt macht, aber das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil es war in anderen Generationen einfach nicht so. Man hat sich was aufgebaut, man hat was weggespart, man hat auf etwas hingespart. Aber die Generation der Instant Gratification, die weiter scrollen, wenn sie nach einer Sekunde nicht cool finden, was sie sehen, die warten auch nicht mehr ein halbes Jahr, bis sie sich was kaufen. Die Generation zahlt über Klarna später dann, wenn das nächste Gehalt da ist. Oder ja, gibt auch mal Geld aus, das sie eigentlich überhaupt gar nicht besitzen und von dem sie vielleicht auch gar nicht erwarten, dass das reinkommt. Oder gehen dann halt zu Mama und Papa und sagen, du, ich will jetzt aber ein Auto, also jetzt. Und jetzt wäre es dann halt an der Zeit, mich zu unterstützen, weil es wäre dann jetzt halt soweit. Und das sehe ich als unfassbar schwierig, weil das natürlich auch den Arbeitsmarkt betrifft. Weil junge Leute natürlich auch sagen, naja, das macht mir heute keinen Spaß mehr, dann mache ich es morgen auch nicht mehr. Und da ist jetzt aus meiner Sicht der Markt gefragt. Man muss das natürlich immer abwägen und schauen, was kann sich ein Unternehmen leisten oder nicht. Aber aus meiner Sicht, also aus meiner persönlichen Sicht, wenn alle Unternehmen das mitmachen und jeder immer nur tut, was gewünscht wird, dann entwickeln wir uns auch in die Richtung. Aber wenn der Markt sagt, na schau, gewisse Sachen gehen wir mit, aber halt eben nicht alle, dann wird sich das auch irgendwo regulieren müssen, weil aus meiner Sicht, das kann nicht jeder junge Mensch einfach so arbeitslos sein und halt mal schauen, was passiert. So funktioniert unser System eben nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel zum Thema, wollen nicht mehr so viel leisten, sind eher faul. Es kommt aber halt auch nicht alles von irgendwo her. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass viele Leute, so wie ich, ihre Eltern sehr hart arbeiten sehen haben. Ich habe gesehen, mein Papa hatte nicht viel Zeit. Er hat sich immer bemüht in der Zeit, die wir gemeinsam hatten, aber er hatte halt seinen Job und er hatte, ja, nicht die 40 Stunden, sondern 50 Stunden, manchmal auch 60 Stunden die Woche rein investiert. Und wie ich noch ganz klein war, hat er zu mir gesagt, Arbeit macht das Leben süß. Ja, nach diesem Motto, er hat gearbeitet, er arbeitet gern, er macht das, was er macht, gerne. Aber er war halt selten da. Und in vielen jungen Menschen kommt dann halt der Wunsch auf, naja, aber ich möchte nicht die Person sein, die nie da ist. Ich möchte auch leben, ich möchte nicht nur leisten. Und das würde ich gar nicht so von vornherein als negativ abtun. Es stellt sich da einfach die Wertefrage, welche Werte haben viele junge Menschen und welche Werte entwickeln sich einfach. Es ist auch nicht alles ein Generationenthema, sondern halt auch eine Altersfrage. Viele junge Menschen wollen halt einfach mit 18, 19 wenig arbeiten und viel Geld haben. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit der Generation Z zu tun, sondern einfach damit, dass man mit 18 Jahren nicht wirklich eine Vorstellung vom Leben hat und halt auch einfach unwissend seine Wünsche zum Ausdruck bringt. Es wird aber durch Social Media natürlich diese ganze Propaganda rund um dieses Thema verstärkt, was man halt zum Beispiel vor 20 oder 30 Jahren halt überhaupt nicht hatte.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute mit den angepeilten 45 Minuten für den Podcast auskommen. Ich hätte jetzt ungefähr 20 Zwischenfragen, Kommentare und gleichzeitig ist unser Task auch immer so ein bisschen den roten Faden zu behalten. Aber also zum einen möchte ich da auch als Geschäftsführer, als Unternehmer auch nochmal eine Lanze brechen für manche junge Leute. Also diese Zuschreibung, die du gerade beschrieben hast, junge Leute wollen nicht arbeiten. Ich halte das für total Blödsinn. Also ich erlebe ganz viele junge Leute bei uns, die gerne arbeiten wollen, die umgekehrt aber vielleicht auch gar keinen Bock auf 60 Stunden haben. Und ich finde das auch völlig legitim. So, also nur weil ich, weil meine Elterngeneration irgendwer mal mit gewissen Wertvorstellungen unterwegs war, heißt das nicht, dass die für alle Ewigkeiten gelten müssen. Und ich finde, das hat nicht per se was mit Leistungsfähigkeit zu tun. Bei uns sehe ich es jedenfalls überhaupt nicht. Was ich schon ganz spannend finde, ist, dass jemand in deinem Alter auch darauf hinweist, naja, wir können uns nicht immer allen Wünschen so stellen, sondern wir müssen irgendwie auch so eine Balance schaffen. Und vielleicht ist Balance sowieso das ein gutes Stichwort. Also im Moment erleben wir ja auch beispielsweise aus der Organisation, die dich ausgezeichnet hat, ganz massive Stimmen, die Teilzeit schon fast verteufeln, was ich auch echt problematisch finde. Ich glaube, eine gute Balance ist wichtig, auch das Erkennen von Individualität. Vielleicht ist das eigentlich sogar das größere Ding, dass man sich gar nicht mehr so trauen kann, eine ganze Generation über einen Kamm zu scheren. Und ich habe da mal den HR-Chef von Puma auf einer Konferenz erlebt, der das auch mal so erzählt hat, wie du das gerade beschrieben hast, noch ein bisschen ausführlicher. Und das ist ein ganz cooler Typ. Und der schaute so in die ersten zwei Reihen des Auditoriums und da saßen so alte weiße Männer, also noch älter als Peter und ich. Kaum vorstellbar. Und offensichtlich schaute er in fragende Gesichter und meinte so, naja, Sie müssen das ja alles nicht toll finden, was ich Ihnen da gerade erzähle. Aber nehmen Sie das bitte als Realität an und entweder organisieren Sie Ihr Unternehmen so, dass das zumindest halbwegs diesen Vorstellungen entspricht, dann werden Sie in Zukunft Arbeitskräfte haben. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Und ja, Sie werden sehr individuell sein müssen. Und dann funktioniert aber offensichtlich auch Leistungsfähigkeit. Also super spannendes Thema und ich weiß nicht, wie wir jetzt auf die Schnelle unseren roten Faden verbiegen können, um da noch ein bisschen auszuholen.
Vielleicht eine Sache, mit der man das Ganze etwas verbinden kann, was nämlich oft vergessen wird, wenn es immer heißt, die Jungen sind zu faul. Statistisch gesehen gab es noch nie so viele Studierende wie momentan, die nebenbei gearbeitet haben. Aufgrund der Teilzeitarbeit, aufgrund der Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, weil sie eben nicht nur untertags wo sitzen müssen und das abarbeiten, sondern in einer Zeit, die für sie passt, vielleicht auch von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts, wenn sie da noch wach sind, Arbeiten erledigen, die trotzdem eine Hilfe sind. Und gerade da ist diese Flexibilität und auch die Möglichkeit, Teilzeit oder weniger Stunden zu arbeiten, eine tolle Entwicklung. Und das betrifft dann ja auch gar nicht mehr nur Generationen, sondern zum Beispiel auch Eltern, junge Mütter, die ja tendenziell vielleicht aus dem Arbeitsmarkt fernbleiben oder Personen, die nebenbei noch Care-Arbeit für andere Familienmitglieder leisten. Und das ist schon eine Bewegung, wo sich natürlich junge Leute sehr stark machen, aber von denen auch andere Schichten in der Arbeitswelt natürlich profitieren können. Mhm.
Ja, ich glaube, es geht halt wirklich, es geht um das Thema Werte, das du angesprochen hast, Milena. Und ich habe es auch spannend gefunden, weil du über deinen Vater gesprochen hast, der 50 plus Stunden gearbeitet hat. Ich kann das bestätigen. Ich habe drei Kinder, eine erwachsene Tochter, die ist 22 und zwei kleinere, die sind 7 und 10. Und ich habe definitiv mit meiner großen Tochter, als sie klein war, weniger Zeit verbracht, als ich es tun hätte sollen. Und das ist aber auch was mir mittlerweile sehr, sehr wichtig ist. Und ich sage einmal, die neue Arbeitswelt, die wir zu einem großen Teil zum Glück haben und die man sich aber auch irgendwo selbst schaffen kann und schaffen muss, die ermöglicht halt genau diese Flexibilität. Eben, ich bin in der Woche, war ich bei einer super intensiven und wichtigen Generalversammlung. Ich habe eine Firma gegründet. Ich habe ehrenamtlich Sozialarbeit gemacht. Ich habe trotzdem sehr viel Zeit mit meinen Kids verbracht. Ich habe Sport gemacht. Ich habe für meine Frau und für meine Kinder gekocht am Abend. Und das geht halt alles. Aber dafür sitzt man dann halt irgendwann um Mitternacht und checkt nur einen Gesellschaftervertrag. Oder hat halt mal einen Termin, wo nebenbei die Kinder frühstücken. Und das finde ich aber super, dass das mittlerweile funktioniert. Und auch das ist das ist ja Thema Leadership. Und da sehe ich ja von dir, Milena, speziell auf LinkedIn immer super coole Posts, die aber, und das finde ich toll, kontrovers sind. Und wirklich auch diese Trends mit Homeoffice, agiler Organisation, Flexibilität und dergleichen, auch halt in dein Licht rücken. Und da würde ich mich voll freuen, Milena, hau mal so ein, zwei, drei Beispiele raus, wo du sagst, das ist dir hinsichtlich Leadership-Trends, hinsichtlich Organisation wichtig.
Klar, gern. Also ein Thema, ich weiß schon gar nicht mehr, ob man es noch Trend nennen kann, aber Thema Homeoffice wird ja oft noch diskutiert. Ist es gut, ist es schlecht? Meiner Meinung nach, alles nach Maß und Ziel. Homeoffice kann sinnvoll sein. Homeoffice kann es vielen Personen erleichtern, an der Arbeitswelt teilzunehmen. Homeoffice als hundertprozentige Arbeitsweise kann ich mir für mich nicht vorstellen. Und wir hören auch ganz klar aus unserem Team, dass durchwegs nur Gen Z ist. Wir wollen ins Büro, wir wollen uns treffen. Können wir bitte jetzt gemeinsam arbeiten? Eine Mitarbeiterin von uns ist jetzt gerade erst gestern mit dem Zug von Kärnten nach Wien gefahren, von Klagenfurt, und wir haben jetzt noch nicht die super Verbindung mit dem Zug. Also sie ist 4,5 Stunden im Zug gesessen, um einen Tag mit dem Team in Wien zu coworken, weil sie sagt, Leute, ich vermisse euch, kann ich bitte zu euch kommen. Hat bei einer anderen Kollegin übernachtet, weil sie sagt, hey, wir haben uns eh so selten. Nein, ich möchte kein Hotel. Ich würde gerne was mit meinen Coworkern machen. Sicher sind alle froh, dass sie auch mal von zu Hause aus arbeiten können, aber als reine Homeoffice-Arbeit kann sich bei uns niemand vorstellen. Und es fehlt auch einfach was, weil wir sind halt alle menschliche und soziale Wesen und stundenlang in unser Kastel reinzuschauen, macht aus meiner Sicht einfach nicht glücklich. Ein weiteres Thema, was ja auch da reinspielt, ist diese zeitliche Flexibilität. Bei uns kann jeder arbeiten, wann er will und man kann sich quasi die Uhr danach richten, arbeitet jeder immer zum gleichen Tag. Zur gleichen Zeit, die Leute fangen plus minus 10 Minuten gleich früh an, hören plus minus 10 Minuten gleich spät auf. Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben keine Lust, die Welt jeden Tag neu zu erfinden. Wir haben keine Lust, uns jeden Tag zu überlegen, und dann heute arbeite ich von 8 bis 3 und dann morgen von 10 bis 5 und wie auch immer. Es ist auch hier wieder jeder dankbar, die Möglichkeit nutzen zu können, untertags zum Arzt zu gehen und trotzdem seine Arbeit zu erledigen oder an einem Freitag mal weniger zu arbeiten, weil man es am Donnerstag erledigt hat, wie auch immer. Die Möglichkeit, es zu tun, ist aus meiner Sicht viel wichtiger oder viel überragt das Ganze viel mehr, als dass dann wirklich jeder jeden Tag anders arbeiten würde. Es wäre ja auch für das Leben einfach komplett organisatorisch schwierig, sobald man irgendwelche Verpflichtungen außer sich selbst hat, das wirklich sich so einzuteilen, dass man sagt, naja, jeden Tag andere Arbeitszeiten, andere Gewohnheiten. Und da würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist es oft viel wichtiger, einfach die Möglichkeit zu geben. Und es wird bei weitem nicht so oft genutzt, wie man es sich dann wirklich vorstellt.
Ja, wahrscheinlich ist auch das ein ganz wichtiger Weg, dass wir vielleicht runterkommen von dieser sehr dogmatischen Diskussion. Du hast das gerade eingangs gesagt, ja, ist Homeoffice jetzt gut oder schlecht? Ja, weder noch. Es ist halt ein Baustein oder es kann ein Baustein sein, der dem einen wahnsinnig hilft und für eine andere Person irrelevant ist. Das kann an einem Dienstag super hilfreich sein, wenn da gerade der Arzttermin ist, aber ansonsten interessiert es nicht. Also vielleicht ein bisschen weg von der rein dogmatischen Schiene hin zu, ist halt ein Baustein von ganz, ganz vielen, die wir nutzen sollten, um möglichst effizient auch zu arbeiten.
Absolut. Und auch da steht halt auch wieder das Ergebnis im Vordergrund. Wenn wir einen Kunden haben, der an einem Donnerstagnachmittag Unterstützung braucht, dann erwarte ich, dass an diesem Donnerstagnachmittag unser Team draufspringt und sagt, okay, gut, wir sind ein Team, wir lösen das. Wenn ein Kunde am Sonntag ein Event hat, dann erwarte ich, dass unser Team an dem Sonntag dort ist. Wenn unser Team dann am Dienstag nicht arbeitet, weil dort an diesem Dienstag halt nichts los ist, dann ist das so und dann stört das auch niemanden. Oder wenn man mal dort den Tag verkürzt, ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres als Leute, die 8 Stunden im Büro sitzen, einfach nur um die Zeit abzuwarten. Das ist für keinen Arbeitgeber produktiv, das ist für keinen Kunden produktiv und da auch da wieder klarer Fokus auf das Ergebnis meiner Meinung nach. Wir machen das, wenn es gebraucht wird und nicht dann, wenn ich jetzt halt eben gerade 8 Stunden in meiner Soll-Liste stehen habe.
Milena, ich würde total gerne jetzt nochmal so zu deiner Rolle als Führungskraft zurückkommen. Du sitzt hier bei uns mit 25 Jahren, bist unfassbar reflektiert, hast eine ganz klare Vorstellung über deine persönlichen Ziele, über die Ziele deines Unternehmens, über das, was du von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartest. Und hast aber tatsächlich schon vor 5 Jahren dein Unternehmen gegründet. Da warst du gerade 20. Mein Sohn wird nächsten Monat 17. Ich sehe nicht, dass der in 3 Jahren ein Unternehmen gründet, aber wer weiß. Das heißt, das war ja für dich wahnsinnig früh. Wie hast du dich weiterentwickelt in der Zeit? Wie nimmst du dich selber wahr, rückblickend als Führungskraft, als Gründerin, als Eigentümerin, als Gesellschafterin, wie bist du gereift in dem Zeitpunkt oder in diesen 5 Jahren? Wie triffst du heute Entscheidungen? Wie hast du sie damals getroffen? Hat sich das verändert? Wie ist so dein Werdegang zum Thema, also speziell zum Thema Milena als Führungskraft?
Also mir war schon am Anfang klar, dass die Führungskraft, die ich am Anfang war, keine gute war. Und ich habe mir auch am Anfang die Frage gestellt, na okay, würdest du denn für dich selbst arbeiten wollen? Und es gab schon einige Momente, wo ich mir gedacht habe, nö, so eigentlich nicht. Wir waren mit unserem Team immer sehr offen. Und wir haben jedem von Anfang an gesagt, schaut her, wir waren da 20, 21, wir sind 21 Jahre alt, wir machen das auch das erste Mal. Wir haben offen gestanden, nicht viel Ahnung, wie das funktioniert, aber wir freuen uns über Feedback und wir machen es mit bestem Wissen und Gewissen. Wenn es etwas gibt, das bei euch sehr komisch ankommt, dann kann es daran liegen, dass das nicht die Intention war und dann kommt bitte damit auf uns zurück. Und so waren wir eigentlich einfach immer im Dialog. Wir haben uns dann auch recht schnell extern Hilfe gesucht, Leadership-Coaches, verschiedene Weiterbildungen und natürlich auch an uns persönlich gearbeitet, weil man bringt persönlich einfach viel mit in sein Unternehmen, viel Emotionalität. Wie agiert man im Streit? Wie agiert man in Meinungsverschiedenheiten? Gerade als Führungskraft, als Gründer ist man ja eigentlich immer auf Anschlag in irgendwelchen Stresssituationen. Die ersten 3,5 Jahre waren eigentlich täglich die Frage, okay, überlebt es das Unternehmen oder nicht? Und wenn ja, wie lange überlebt es und was müssen wir dann als nächstes tun? Und da war es für mich immer ganz wichtig, einfach offen zu sein und lieber ein bisschen zu verletzlich, als überall drüber zu kaschieren und zu sagen, nee, wir wissen eh, was wir tun, weil wir wussten es nicht. Wie soll man es auch wissen? Und es war auch jedem anderen bis zu einem gewissen Grad klar, naja, okay, die werden mit 21 nicht alles wissen. Und auch jetzt weiß ich nicht alles. Und ich gehe davon aus, dass gerade diese Offenheit zu sagen, hey, ich tue mein Bestes, aber ich weiß noch nicht, ob es dann wirklich auch so ankommt, wie ich es meine, einfach eine gute Haltung war, um viel zu lernen. Wir haben viele Fehler gemacht. Wir haben sehr schnell viele Fehler gemacht. Und rückblickend war das sehr weise, sehr schnell viel falsch zu machen, weil man auch einfach sehr schnell viel lernt.
Ich finde diese Feedback-Kultur, die du ansprichst, super wichtig. Da wirklich sehr, sehr rasch selbstreflektiert zu sein und auch ganz offen darüber zu reden, was man an Fehlern macht und aus dem zu lernen, eh klar, gell? Ich finde es aber auch super cool, wenn du sagst, wir haben eigentlich so in den ersten 3 Jahren ums Überleben gekämpft, jeden einzelnen Tag. Und ich glaube, ganz viele Unternehmer kennen das. Und ich finde es auch super, das auch mal offen anzusprechen. Und mittlerweile nach 5 Jahren Unternehmertum sieht ja die Welt für dich ganz offensichtlich besser aus. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu sagen, hey, es ist nicht immer leicht und da muss man durch. Und auch als Unternehmer, als Geschäftsführer, kennt man ganz oft die Lösung nicht und steht an. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, das anzusprechen. Milena, ich würde jetzt nochmal gern so ein bisschen auf die Generationenfrage zurückkommen. Und da muss ich insofern ausholen, weil ganz offen gesagt, ich finde es unglaublich fürchterlich, wenn ich von Leuten höre, und das höre ich zum Teil auch von Leuten, die deutlich jünger sind als ich, früher war alles besser, gell? Da war die Welt noch in Ordnung. Und jetzt muss man aber auch ganz objektiv betrachtet sagen, die Generation Z wächst schon in einer Zeit auf, die herausfordernd ist, gell? Klimakrise, politische Polarisierung, wir haben einen Krieg in Europa, wir hatten Covid noch vor einiger Zeit, wir haben gerade einen massiven Umbruch vom Industriezeitalter, wir haben in Europa, gerade in Österreich, aktuelle Wirtschaftskrise. Das ist alles nicht leicht. Wie betrifft dich das? Wie gehst du als Unternehmerin mit dem um?
Ja, es ist auf alle Fälle eine sehr bewegte Zeit. Und ich sage jetzt mal, nachdem unser Unternehmen ja in der Corona-Krise entstanden ist, kennen wir als Unternehmen eigentlich nur Krise. Ist aus meiner Sicht ein klarer Vorteil, weil es kann dann eigentlich nur besser werden. Aber letztendlich, ja, es tut sich viel in der Welt. Und wie gehe ich damit um? Mit offener Kommunikation. Indem wir drüber reden, indem wir in unserem Team ganz klar den Raum bieten und auch nachfragen und sagen, okay, wie schaut's gerade aus, was betrifft einen? Wir haben unterschiedliche kulturelle Backgrounds in unserem Team, das heißt unterschiedliche Dinge, die auf der Welt passieren können, auf einzelne Teammitglieder ganz andere Auswirkungen haben. und gerade da einfach offen in der Kommunikation zu sein, aber trotzdem auch in der Rolle zu bleiben, zu sagen, wir sind jetzt nicht die Therapeuten unseres Teams, wir können aber ganz klar Türen zu Beratungen öffnen, wir können normalisieren, über Themen zu sprechen, die vielleicht in der Gesellschaft verschwiegen werden. Gerade Generation Z ist sehr offen, wenn es um das Thema mentale Gesundheit, Belastung, Überlastung geht. Es ist eine Generation, die sehr offen damit umgeht, wenn etwas nicht passt. Aber nicht aus Respektlosigkeit von der Person, der sie es erzählen, sondern einfach aus dieser klaren Idee heraus, was ich nicht kommuniziere, kann die andere Person nicht wissen. Und das erleben wir in unserem Unternehmen schon sehr stark, dass wirklich alles angesprochen wird. Und genauso wie es unserem Team auch geht, genauso sagen sie es auch. Wo ich im ersten Moment mir auch manchmal denke, so hätte ich das meinem Chef damals nicht gesagt. Aber es ist ehrlich und das ist wichtig, diese Offenheit. Und wir kriegen oft das Feedback, dass unser Team sehr dankbar ist, dass sie alles so sagen können, wie sie es sich denken. Und dass dieser Raum einfach genug Raum bietet, um eben auch Herausforderungen anzusprechen und damit umzugehen.
Ist ja toll, wenn die Offenheit im Unternehmen so vorhanden ist. Weil die Themen finden ja ohnehin statt. Also das, was einen persönlich bedrückt, das, was die Ängste, Sorgen, was auch immer, die sind ja so oder so da. Und jetzt kann ich sie entweder deckeln oder nicht ans Tageslicht kommen lassen. Und trotzdem werden sie das Handeln der einzelnen Person beeinflussen. Und leichter wird es, wenn ich darüber Bescheid weiß, oder?
Absolut. Und ich denke mir, wer von uns hat eigentlich 365 gute Tage im Jahr? Hat niemand. Wer das sagt, der lügt. Aber das ist einfach wichtig, dass man das auch sagt oder dass Leute zum Beispiel ins Meeting kommen und sagen, hey, mir geht's heute nicht gut, ich hatte das ganze Wochenende Migräne und ich bin K.O. Wenn ich heute im Meeting ausdruckslos da sitze, dann liegt das nicht daran, dass es mich interessiert, aber das ist, wie viel ich heute leisten kann. Ich bin heute anwesend, aber ich kann nicht so tun, als wäre alles gut. Und mit dieser Kommunikation ist es einfach viel einfacher, miteinander umzugehen, weil man einfach weiß, okay, das ist gerade los, damit kann man arbeiten und auf das kann man dann bis zu einem gewissen Grad eingehen oder es ist dann halt einfach mal so, wie gesagt, niemand ist 24/7 immer nur happy und gut drauf und damit ist das für uns zumindest ein Instrument, das gut funktioniert.
Ja, Kommunikation super, super wichtig. Es würde mich sehr freuen, wenn mehr Unternehmen, die sagen, sie haben eine ganz offene, wertschätzende Kommunikation, das auch tatsächlich leben. Ich wünsche dir, Milena, wenn du irgendwann 100 Mitarbeiter hast, dass die das auch noch alle so wahrnehmen und zu dir kommen und echt sagen, was sie denken. Weil genau das, was du angesprochen hast, manchmal das Gefühl zu haben, puh, so hätte ich das früher meinem Chef nicht gesagt. Das ist richtig, aber genau das ist so der Punkt, wo man dann aufpassen muss. Thorsten, wie du sagst, die Dinge gibt es ja trotzdem, nur wenn man sie nicht ausspricht, wird es deshalb nicht besser, gell? Und das ist aber eine riesengroße Herausforderung im Wachstum eines Unternehmens von 10 auf 20, auf 50, auf 100 Leute, genau diese Kommunikation trotzdem beizubehalten, weil du ja dann irgendwann als Führungskraft, als in der Geschäftsführung ein bisschen unnahbarer wirst. Einfach allein aus dem Punkt heraus, es sind halt mehr Leute, ich habe einfach damit nicht mehr so viel Zeit. Und das macht es herausfordernd.
Das stimmt, ja. Und auf der anderen Seite nimmt die offene Kommunikation da einfach viel ab. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, ich habe unsere Mitarbeiterin auch gefragt, ob ich das teilen darf. Es war eine Situation, wir haben eine Aufgabe vergeben, die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, nicht keine typische Aufgabe war, es ging um die Erstellung einer Präsentation. Wir sind alle kein Fan von PowerPoint, wir arbeiten mit anderen Programmen. Und sie hatte eben diese Aufgabe, diese Präsentation zu erstellen. Und am Ende der Aufgabe haben wir halt so geredet und dann schaut sie mich an und sagt, und weißt du, Milena, ich habe circa 2,5 Stunden gebraucht und die ganze erste Stunde wollte ich eigentlich nur weinen, weil die Aufgabe fand ich einfach scheiße. Und ich bin dort gesessen und habe im ersten Moment einfach nur gedacht, okay, und jetzt, was soll ich jetzt als Führungskraft darauf sagen? Und mein allererstes Bauchgefühl war einfach der erste Gedanke im Kopf, ich finde PowerPoint auch scheiße und ich verstehe es, dass es dir keinen Spaß macht. Und ich habe dann letztendlich einfach gesagt, okay, ich finde super, wie du es gemacht hast. Das Endergebnis ist cool. Es fällt dir jetzt nicht in deinen normalen Arbeitstätigkeiten. Du musst sowas ja Gott sei Dank nicht jeden Tag machen. Aber die Sache war damit gegessen. Das war ein 7-minütiger Austausch zwischen uns und es war nicht dieses dauerhafte Gefühl der Belastung, dieses ich musste was machen, was ich gehasst habe und ich kann mit niemandem drüber reden. Es entsteht dadurch kein Tratsch im Team, der irgendwann sich als ein Ganzes aufballt und dann vielleicht gegen eine Führungsebene knallt, sondern es ist einfach diese 7 Minuten, die es gedauert hat, das untereinander auszutauschen. Und nachdem hat sie dann gemeint, na, aber eigentlich, sie findet, das schaut richtig cool aus und ich soll ihr dann halt sagen, was der Kunde sagt. Und der Kunde war sehr zufrieden. Ich habe das Feedback mitgeteilt und dann meinte sie, naja, aber wenn er es cool findet, dann hat sich's wenigstens ausgezahlt. Und das war einfach so ein tolles Beispiel zu sehen, dass auch wenn diese unübertroffene Ehrlichkeit mal überfordernd sein kann, halt trotzdem ein Riesen-Benefit ist.
Hm. Lena, du hast, als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen, gesagt, das habe ich mir extra aufgeschrieben, nicht jeder oder vielleicht sind die wenigsten die geborenen Leader und Leadership empfindest du als Arbeit und hast vorhin auch gesagt, naja, zu Anfang hattet ihr eigentlich keine Ahnung. Also so eine halbe Vorstellung als Unternehmer, als Gründer von Leadership, auch so eine ganz grobe Ahnung, habt euch dann Hilfe geholt und ich habe verstanden, du hast das relativ schnell kapiert, dass ihr da an euch arbeiten müsst, dass du an dir arbeiten musst, dass du das, nur weil du die Chefin des Unternehmens bist, nicht denkst, naja, ich sag halt, wie es gehört und dann passt schon. Finde ich wahnsinnig cool, weil das halt auch diese Leadership-Arbeit auf ein professionelles Niveau hebt. Das ist halt nichts, was man nebenbei macht, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit und in den müssen wir investieren.
Ja.
Jetzt hast du viel gelernt in deiner Zeit. Gibt es in deiner Karriere so den einen oder die ein, zwei Momente, wo du ganz wichtige Erfahrungen gemacht hast, die dir so geholfen haben, okay, das ist jetzt ab hier Next Level, da hat es Klick gemacht, jetzt habe ich wirklich was kapiert und ab dem Zeitpunkt war für mich als Führungskraft alles anders. Gibt es diese Erkenntnisse bei dir?
Es gab einige Erkenntnisse. Einer der prägendsten Momente für mich in unserer Führungs- oder in meiner Führungskarriere, wenn man es denn so nennen möchte, war das erste Mal, als ich jemanden gekündigt habe. Und das war so schwer für mich, weil ich mich so mies gefühlt habe. Und wir waren immer zu allen sehr aufrichtig und sehr ehrlich und wir hatten dieses Gespräch. Und dieser Mitarbeiterin in die Augen zu schauen und zu sagen, du, es tut mir leid, aber es passt einfach nicht und wir werden in Zukunft getrennte Wege gehen, wo wir im Endeffekt alle drei, Jasmin, die damalige Mitarbeiterin und ich, alle im Meetingraum gesessen sind und alle gemeinsam zu dritt geheult haben, war mir dann in dem Moment aber auch klar, okay, es geht da eigentlich um so viel Verantwortung. Und nicht, dass ich es jetzt vorher absichtlich auf die leichte Schulter genommen habe, aber Leadership ist so viel Verantwortung. Und auf der einen Seite natürlich den Mitarbeitenden gegenüber, aber auch der Rolle dem Unternehmen gegenüber. Mein Unternehmen verlässt sich auf mich, dass ich eine gute Führungskraft bin, weil ein Unternehmen kann vor allem unter guten Führungskräften sehr viel wachsen und sich sehr gut entwickeln. Und in diesem Moment war mir einfach klar, wie wertvoll es ist, in diesem Bereich zu investieren und da einfach sich zu verbessern. Und der Outcome war dann auch ganz schnell, es geht nicht darum, gemocht zu werden. Es geht nicht darum, dass jeder aus dem Unternehmen jede Entscheidung immer toll findet. Aber es geht um Respekt und es geht darum, dass es als Leader eben unsere Aufgabe ist, eine Richtung vorzuzeigen und zu sagen, hey, das ist diese Richtung, in die orientieren wir uns als Unternehmen. Jeder, der diese Richtung als richtig empfindet, welcome on board und wir helfen dir gemeinsam in diese Richtung zu gehen, aber natürlich nicht bedingungslos. Und an der anderen Seite aber auch, dass es okay ist, wenn nicht jede Entscheidung als gut befunden wird, weil niemand hat letztendlich so einen Einblick ins Unternehmen wie die Geschäftsführung oder wie die Gründer. Und dass aus Angestelltenperspektive nicht immer alles nachvollziehbar ist, ist mir es dann klar geworden, wie, ja, ich gemerkt habe, hey, die können ja auch gar nicht alles wissen, Weil wenn die alles wüssten oder alles so verstehen und sehen würden wie wir, dann wären die auch nicht angestellt. Und das war ganz klar zwei große Erkenntnisse auf dem Weg von damals zu heute.
Die erste Kündigung ist immer super, super schwierig, aber ich glaube, es ist insofern ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, es ist als Führungskraft nicht immer alles lustig. Du hast vorher das Beispiel gebracht von deiner Mitarbeiterin und ich glaube, so die Illusion, wir haben einen Job, der 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden am Tag immer nur geil ist und super, das stimmt halt einfach überhaupt nicht. Und es gibt Aufgaben, die müssen mal sein, die sind echt nicht spaßig und das braucht es. Und das braucht es halt auch gerade als Führungskraft zu sagen, manche Themen sind mühsam, manche Entscheidungen sind unglaublich schwierig und auch hart. Und ich halte das aus, dass das nicht jeder gut findet, aber es muss jetzt mal sein und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. In dem gesamten Prozess, und das ging mir so, das ging bestimmt auch dir so, lernt man ja auch aus Fehlern sehr viel. Und jetzt würde es mich schon auch interessieren, also ich könnte wahrscheinlich 3 Folgen mit Fuck-Ups füllen, mit Dingen, die ich so richtig, richtig verbockt habe, aber hoffentlich was draus gelernt. Milena, hast ein, zwei Beispiele von echt Fuck-Ups, von Fehlern, was sagst, oi, das war richtig schlimm?
Ja, ich meine, wer hat sie nicht? Gerade im Unternehmertum, man lernt am besten aus Fehlern und im besten Fall haben diese Fehler dann auch noch richtig viel Geld gekostet. War zumindest für uns so, ich habe schon, oder du hast auch schon erwähnt, wir waren ja am Anfang sehr jung und wir waren schon immer der Meinung, okay, es gibt viele Leute, von denen wir lernen können und haben dann auch natürlich von außen noch Unterstützung gesucht, waren aber in vielerlei Hinsicht einfach zu blauäugig und haben Leuten geglaubt, die einfach Sachen verkauft haben, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben und haben damals in ein Coaching investiert, viel investiert, fast 40.000 Euro investiert und es war einfach furchtbar. Also abgesehen davon, dass wir da unfassbar viel Geld reingesteckt haben, hat das auch uns unternehmerisch komplett mitgenommen. Also die haben uns dort systematisch fertig gemacht. Wir sind damals nach Hamburg geflogen, um mit diesen Coaches zu arbeiten. Die haben Jasmin und mich in einen Raum gesteckt und zuerst jeden separat interviewt, um unsere Fehler und Schwachstellen aufzudecken, haben uns dann vor dem anderen sozusagen fertig gemacht und uns dann nach Hause geschickt mit der Idee, naja, glaubst du wirklich, dass du mit deren Unternehmen führen kannst? Jetzt schaut es euch mal an, das funktioniert nie. Und dieser Psychoterror, wie ich es auch wirklich nennen möchte, ging dann über eine gewisse Betreuungszeit hinaus, bis wir irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen nicht mehr, wir wollen da raus, wir können nicht mehr, natürlich vertraglich auch nicht mehr rausgekommen sind und mussten die ganze Summe damals dann abbezahlen. Ja, was soll ich sagen? Also 40.000 Euro sind ein Haufen Geld, sind noch mehr Geld für ein Unternehmen, das man mit 20 gründet, ohne wirkliche Ersparnisse und ohne Außenfinanzierung. Also wir haben ja alles selbst finanziert und das muss man erstmal verdienen. Aber der Schaden, der dadurch entstanden ist, mental, war auf alle Fälle noch viel größer als das Finanzielle. Geld kann man zurückbezahlen, Geld kann man wieder zurückverdienen, aber diese Arbeit, das, was uns damals erzählt wurde, wieder aus dem System zu bringen, waren wirklich 2 Jahre lang Coaching bei Leuten, die wirklich wissen, wie es geht, ganz viele intensive Gespräche auch im Geschäftsführungsteam und auch ganz viel Arbeit, jeder für sich individuell. Und das würde ich auch wirklich jeder Person, und ich glaube, das sind jüngere Leute anfälliger als erfahrenere, aber es schließt erfahrene Leute nicht aus, sich einfach 3-mal zu überlegen, ob man wirklich diese Person oder eine Organisation mit hineinnehmen will und wirklich nur von Leuten lernen, die dort sind, wo man selbst ist. Und das sind tendenziell die Leute, die nicht am lautesten schreien, sondern die Sachen einfach haben. Und da wäre ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, sehr viel vorsichtiger. Und auch in jeder Unterhaltung, die ich jetzt habe mit potenziellen Kooperationspartnern etc., bin ich jetzt sehr hellhörig, wenn etwas sehr, sehr gut und sehr, sehr vielversprechend klingt, weil die Sachen haben meistens einen Haken.
Puh. Krasses Beispiel. Ich bin ja selbst Führungskräfte-Coach. Ist nicht so toll, wenn man sowas hört, aber ist ja ein freies Gewerbe. Kann ja jeder machen, gell?
Ja, Coach ist ja kein geschützter Begriff. So kann man sich schnell mal nennen. Ja, aber es war sehr lehrreich. Und das ist eine Lektion, die vergesse ich sicher nicht. Und die hat für viele Lebensbereiche gleich einige Learnings mitgebracht.
Ja, und du bist immer noch da und ihr wächst. Und insofern glaube ich, du und ihr habt einiges richtig gemacht, auch aus solchen Fehlern. Und wir schließen auch unsere Podcasts natürlich immer damit ab, mit der Frage, hey, worauf bist du richtig stolz? Was habt ihr, was hast du richtig gut gemacht, wenn du jetzt zurückschaust auf deine bisherige Laufbahn und sagst, wow, das war echt stark von mir.
Worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass, obwohl Jasmin und ich uns schon so lange kennen, dass wir von vornherein wussten, es muss eine vertragliche Basis für unsere Zusammenarbeit geben und wir müssen Sachen aufschreiben. Und so blind wir auch in vielen anderen Dingen waren, aber dieses Verständnis, dass Business ist Business und Freundschaft ist Freundschaft, dass diese Dinge getrennt gehören und sich damit zu befassen, wie man das tut, ist etwas, worauf ich irrsinnig stolz bin, weil das kann einem sehr böse auf die Füße fallen. Nicht nur im Business, sondern auch freundschaftlich. Und man möchte sich ja vor allem als Freunde auch nicht verlieren in einer Zeit. Man sagt immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das stimmt, würde ich sagen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir von vornherein alles top geregelt haben, uns von Anfang an auch wirklich rechtlich beraten haben lassen, wie wir das am besten handeln können, weil uns das hinten raus einfach so viel Ärger und andere Problemchen erspart und wir einfach wissen, okay, wir können komplett aufeinander zählen und wir sind da einfach safe, komme was wolle. Und das finde ich wirklich toll, weil ich erst jetzt gelernt habe, dass das bei vielen nicht so selbstverständlich ist und das kann sich natürlich dann auch schnell zum Problem entwickeln.
Wundert mich gar nicht, das so von dir zu hören. Du hast einen wahnsinnig professionellen Zugang dazu, zu deiner Unternehmung. Und ja, cool, dass ihr das gleich von Anfang an so gemacht habt.
Mhm. Ja.
Ich hätte tausend andere Dinge, die reden wir gerne mal beim Café in Graz, in Wien, wo auch immer, gerne in Salzburg, wenn du mal hier in der Gegend bist.
Sehr gern.
Ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst, Milena.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das spannende Gespräch.
Super. Auch von mir, Milena. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin.